Ja, also diesmal aus Lingen. Ja, das liegt im Emsland und schön, dass ihr jetzt alles hierhin geschafft habt. So, ein Cappuccino habe ich auch. Also ich habe hier kein Moorwasser drin, sondern tatsächlich Cappuccino aus unserer Teeküche. Vielleicht noch eben zu mich selber. Ich bin Architekt in Lingen, selbstständig und Vertreter in der Architektenkammer in Hannover und seit vier Jahren Regionalvertreter
in der
Region Weser-Ems-Süd. Da ist noch irgendwo eine Kamera an, eine Aufnahme.
Kamera aus, stumm, super.
Nee. Herr Wohlbeck ist stumm geschaltet. Da ist er.
So, ja. War ich noch gar nicht zu hören?
Nein, hat funktioniert, ah, ja, die Stummschaltung.
Gut, also dann fange ich nochmal von vorne an. Ja, ich begrüße also alle jetzt zur vierten Ausgabe des Kammer Cappuccinos 2022, diesmal aus Lingen. In meiner Tasse ist, ich zeige es jetzt nochmal, ist tatsächlich Cappuccino und kein Moorwasser. Ich bin Architekt aus Lingen, selbstständig seit über 20 Jahren und Vertreter in der Architektenkammer in Hannover. Und seit circa 4 Jahren bin ich auch der Regionalvertreter für die Region Weser-Ems. Vielleicht noch einige Hinweise. Bitte alle die Mikros ausstellen. Jetzt sind sie aus, höre ich gerade. Der Talk wird aufgezeichnet. Und wenn ihr Fragen oder Sie Fragen haben, bitte in den Chat schreiben. Das wird von der Katharina Göbel-Groß betreut. Wir können das jetzt mal probieren. Vielleicht schreibt mal jeder in den Chat rein, ob Sie schon BIM im Büro verwenden. Ich gucke mal, ob da was kommt. Im Verlauf des Gesprächs können auch weiter Anliegen im Chat geschrieben werden. Die Fragen werden entweder direkt beantwortet, gleich oder im Anschluss. Und nach der offiziellen Zeit haben wir noch ein bisschen Zeit. Kann man da drin bleiben, direkt uns unterhalten. Soweit zum Ablauf. In meiner Tätigkeit als Vertreter in der Architektenkammer bin ich auch in der Arbeitsgruppe, ja, Implementierung im Büro. Diese Arbeitsgruppe wird von der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf geleitet. Hier habe ich dann auch meinen Gesprächspartner Moritz Fleischmann kennengelernt. Er ist in Düsseldorf zugeschaltet oder aus Düsseldorf zugeschaltet, wo er eine Professur an der Peter Behrens School of Arts hat für den Bereich Data Driven Design.
Schönen guten Morgen.
Schon. Hallo Moritz.
Ja, ich habe das einfach mal angemacht.
Ja, genau, richtig, genau der richtige Zeitpunkt. Also, außerdem begrüße ich Michael Sauer, auch Vorstandsmitglied der Architektenkammer in Niedersachsen und Sprecher des BIM-Clusters in Niedersachsen. Er ist Partner im Büro N2M in Hannover. Er ist auch zugeschaltet.
Ja, hallo. Guten Morgen, hallo.
So, jetzt, was ist eigentlich BIM? Also, das werden wir gleich beantworten, beziehungsweise ich habe eine ganz kurze Interpretation. BIM ist also keine Software, wie viele glauben, sondern ist ein digitaler und vernetzter Planungsrahmen und besteht aus einem 3D-Modell, aus dem alphanumerische Informationen und so weiter abgeleitet werden können. Wie zum Beispiel so ein Zauberwürfel, den kennt jeder noch aus der Kindheit wahrscheinlich. Der Zauberwürfel hat Ecksteine, Mittelsteine, unterschiedliche Farben an verschiedenen Stellen und so weiter. Ne? Die Basis besteht also immer aus einem 3D-Modell, gefüttert mit weiteren Informationen. Nun aber zuerst zu Professor Fleischmann. Lieber Moritz, was sind die größten Herausforderungen für die Digitalisierung des Bauwesens? Und gleich eine Frage im Anschluss schon. Was versteht man eigentlich unter Data-Driven Design, also deinem Lehrstuhl?
Ja, das sind zwei große Fragen. Ich möchte auch erstmal alle ganz herzlich hier begrüßen und ich habe auch ein Cappuccino hier stehen. Und ist meine erste Mal. Wir werden nicht alles wahrscheinlich in der Tiefe beantworten können, aber die zwei Fragen, Digitalisierung, was sind da die großen Themen? Ich bin nicht die Glaskugel, die das entscheiden kann. Ich habe mich selber damit beschäftigt im Zuge meiner Berufung hier an die Hochschule Düsseldorf. Was sind so die großen Themen? Und es gibt eine Studie von Roland Berger, die ich ganz gut finde. Digitalisierung der Baubranche heißt die. Und das ist auch genau das, was ich mal zeigen wollte. Wir haben das ein bisschen getestet. Ich meine, jetzt sieht man hier meinen Bildschirm. für diejenigen, die, wo ich nicht im Hauptbild bin, oben rechts oder sind so drei Punkte und dann kann man auf Pinnen drücken und dann ist der Sprecher, Sprecher groß, aber ich, wie gesagt, bin nicht das Orakel, BIM, Roland Berger vielleicht. Ist jetzt hier groß. Ich nutze mal eine Suchmaschine und dann schauen wir mal, was da drin steht. Und das ist die Studie, die ich hier meinte, die Digitalisierung der Baubranche ist wirklich eine sehr ausgiebige Geschichte und es gibt meines Erachtens auch ein PDF dazu. Und die drei großen Themen, die haben, ich lese es einfach mal vor, 93% der Akteure der Bauindustrie stimmen zu, dass die Digitalisierung die Gesamtheit der Prozesse verändern wird. Weniger als 6% der Bauunternehmen nutzen sie vollständig und 100% der Baustoffunternehmen haben die Potenziale nicht ausgeschöpft. Ich denke, das zeigt ganz gut, was sich da tut und tun wird. Und hier, wer Lust hat, kann das nochmal gerne vertiefen. Im Nachgang haben wir gesagt, bleiben wir auch dran. Und Data-Driven Design mache ich einfach mal genauso. Es hat was mit BIM zu tun, das hatten wir im Vorfeld schon gesagt. Wenn man Data-Driven Design eingibt, der Begriff stammt ja jetzt nicht von mir, sondern eben, wir sehen den falschen Bildschirm hier, so. Dann findet man da auch wissenschaftliche Artikel zu. Es ist ein Begriff, der nicht nur in der Architektur, sondern auch in auch vor allen Dingen im Design, im User Interface Design sich etabliert hat oder immer mehr etabliert. Und in der Architektur, um es jetzt kurz zu machen, CAD kennt man noch so, Computer Aided Design. Aided heißt ja so ein bisschen geführt, geleitet. Und Data Driven, das nimmt das Ganze schon etwas ernster und sagt halt, nein, also Daten nicht nur geleitet, gestützt, sondern wirklich getrieben oder wirklich mithilfe von Daten den gesamten Prozess, also nicht nur auch die Planung in BIM, sondern auch parametrisches Entwerfen bis hin zur Fertigung, das gesamtheitlich zu denken mit den digitalen Prozessketten. Das ist Data-Driven Design.
Gut, dann vielleicht gleich die nächste Frage. Was ist BIM und was kann ich damit anfangen?
Ja, ich glaube, wir hatten uns ja schon drüber unterhalten. Ja. Ich habe noch nicht in den Chat geschaut. Ich interessiere mich ja auch, wer arbeitet. Ja, nein, noch nicht. Bisher nicht, also so 50-50 würde ich sagen. Ja. Und das ist ja so, wie wir es auch erwartet haben. Also die einen machen dann was mit, die anderen interessieren sich vielleicht dafür, sonst wären sie wahrscheinlich nicht hier in der Runde. Was also verwirrende ist, da gibt es halt nicht das eine Buch und da guckt man rein und dann weiß man Bescheid, sondern es ist halt ein riesen Unsicherheit an der Stelle. Und wir wollen da so ein bisschen drüber quatschen heute, dass er im Kern eine relativ einfache Sache ist, wenn man sie konsequent macht, wie das immer so ist. Wenn man es konsequent betrachtet, gibt es da klare Prozesse, Abfolgen und wenn sich da jeder dran hält an die Spielregeln, dann sind die gar nicht so schwierig einzuhalten. Und das ist auch das, was ich hier lehre und vertrete und ich war ja auch in großen, kleinen Büros, also klein war das kleinste bei 50 Mitarbeiter oder 60 und da auch für diese digitalen Prozesse und auch für das Building Information Modeling verantwortlich.
Das ist eine sinnvolle Arbeitsmethode.
Ich erachte sie für total sinnvoll, wenn alle mitmachen. Wenn keiner mitmacht, ist total nervig.
Ja. Ja, dann vielleicht die zweite Frage. Ist es auch sinnvoll, in kleineren Büros sich mit BIM zu beschäftigen? Oder ist es nur was für große Büros?
Also, ich kann BIM als gesamten Prozess, wenn alle miteinander arbeiten, nicht alleine machen. Also für einen kleinen Garagenumbau oder so. Aber was ist die Alternative? Das hatten wir, habe ich auch in den Büros auch gesehen. Die wäre ja, wenn ich kleine Projekte habe, dass ich die vielleicht anders bearbeite als die großen BIM-Projekte oder wie auch immer. Und das macht meines Erachtens überhaupt keinen Sinn. Also es macht einfach Sinn, die Sachen immer gleich zu bearbeiten, damit die Mitarbeiter verstehen, wie es läuft, damit meine Prozesse nicht immer pro Projekt anders sind und so weiter. Und BIM im Kleinen, auch wenn ich nur, wie gesagt, Beispiel wäre jetzt mal so eine Garage mache, wenn ich modellbasiert arbeite, also mit einem Modell, aus dem ich auch vielleicht dann Zeichnungen ableite und ich muss auch nicht alles ins Modell tun, das werden wir nachher auch nochmal ein bisschen besprechen, dann macht das Sinn. Also ja, ich würde sagen, den Hebel muss man umlegen und dann muss man alles so bearbeiten.
Ist ja auch nicht sinnvoll, mit verschiedenen Methoden zu arbeiten im Büro.
Ja, das ist gerade in der Übergangsphase, also wenn ich hier die Hälfte sehe, die vielleicht in dem Prozess sind, das ist ein schwieriger Prozess, weil man hat sich an Sachen gewöhnt, man kennt Sachen, man weiß, wie lange manche Sachen dauern und das, wenn man das nicht kennt und nicht implementiert hat richtig, dann kann es sein, dass sie dann auf einmal länger dauern, vor allen Dingen beim ersten Mal. Und dann ist natürlich die Reißleine schnell gezogen. Und das sollte man zumindest schon mal andenken, dass das passieren kann und wie man dann gegensteuert, dass man dann nicht direkt immer, sag mal, wie Pendant an der Baustelle wäre, dass man wieder anfängt, nur von vorne zu bauen, sondern schon weiterbaut, aber eben ein bisschen gegenlenkt. So.
Was sollte man denn beachten, wenn ich versuche, das einzuführen im Büro?
Ja, wir haben uns ja kennengelernt. Kann man ja mal ein bisschen hier einen Schwenk aus dem Leben erzählen, nicht? In der Ad-Hoc-Arbeitsgruppe der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen. Und wir haben so eine kleine Broschüre rausgebracht, die auch, glaube ich, an die BRK.
Ich glaube ich, sogar da.
Hast du da? Und ich habe es auch noch mal hier vorbereitet, wenn man das, ich habe es auch gesucht, Leitfaden zur Implementierung von BIM im Büro. Das war so das erste Output. Das ist hier diese Broschüre, kann man sich runterladen.
Da vielleicht eben einen einwerfen. Und zwar, die Broschüre ist auch kostenlos, ja? Und
ja.
Heute eine Zeitschrift, eine Beizeitschrift von der DBZ gesehen, da gibt es genau das gleiche Buch, BIM-Implementierung in Architekturbüros, kostet aber Geld. Ja, also von der Architektenkammer ist es kostenlos. Es ist in Niedersachsen bei uns drauf. Auf der Bundesarchitektenkammer-Seite ist es, glaube ich, auch runterzuladen.
So, das ist auch super. Das hat sich dann auch schon mal gelohnt. Da steht auch wieder vieles drin und ich scroll mal so ein bisschen durch. Ich meine hier, das sind die BIM-Arbeitsweisen. Also worauf kommt es an? Im Kern gibt es drei meines Erachtens wichtige Sachen, sind auch dokumentiert, in Summe sind es vier. Es sind die Menschen, es ist die Technologie, also wir brauchen Computer zum Beispiel und Software und Hardware. Und es sind die Prozesse, also was mache ich dann mit der Software, also wenn ich davor sitze als Mensch. So die drei Sachen sind erstmal wichtig zu verstehen und zu Konzeption. So, das ist in diesem Buch eigentlich auch drin, was sind dann die Rollen und so weiter. Aber die wichtigste Sache ist doch, dass die Menschen oder das Büro oder vor allen Dingen auch die Büroleitung sagt, Mensch, wir machen das jetzt. Ja. Also das ist das Wichtigste, dass man dahinter steht. Und dass man es auch diskutiert, was sind Sorgen und Ängste, dass man vielleicht nicht alles direkt umkrempelt und da anfängt, wo es am sinnvollsten ist. Beispiel Türlisten oder sowas. Irgendwas, wo jemand immer wahnsinnig viel Arbeit reinsteckt.
Ich merke wohl, die Mitarbeiter muss man schon motivieren oder begeistern dafür. Ne? Und die Broschüre soll ja etwas unterschwellig sein, die soll eigentlich Lust machen auf BIM. Ich merke das bei mir im Büro. Was ich aber auch merke, dass wenn ich junge Architekten habe oder auch Praktikanten, ja, die 14 Tage von der Schule kommen, Oberstufe, die sind alle in der Lage, innerhalb von 14 Tagen ein Gebäudemodell zu erstellen. Die haben zwar nicht verstanden, was sie machen, aber sie kriegen das hin, technisch.
Ja. Ja,
und schwieriger ist es bei den Bauzeichnern tatsächlich, weil die lernen zum großen Teil klassisch noch in der Schule. Und gehen ganz anders ran. Und ich merke auch, viele Kollegen haben auch Angst vor der Hardware, dass sie zu teuer wäre und so weiter. Also wir sind dabei, es einzuführen. Ich würde sagen, technisch, weil die Hardware haben wir, die wechseln wir alle 3-4 Jahre, kommt ein Wechsel oder eine Aufstockung. Ja, man kann als Tipp vielleicht, als Planungsbüro, auch den Digitalbonus nutzen von Niedersachsen. Ja, dann wird das zu 50% gefördert. Das haben wir am Anfang der Corona-Zeit gemacht. Wir haben einen neuen Server eingerichtet, knapp 20.000 und haben 10.000 von N-Bank gekriegt dazu. Ne?
Das ist ein super Tipp. Also,
das ging also super gut. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch da ist, weil ich kriege es ja nicht nochmal, deswegen gucke ich da nicht nach. Ne?
Das ist, also ich bin ja selber so irgendwie halber ITler. Es ist tatsächlich ein Ding, man kann das, es lohnt sich da ein bisschen Grips nochmal reinzustecken, aber im Kern ist es so, was du sagst, Ulrich, man sollte zumindest eine Art IT-Fahrplan, will ich das mal nennen, haben, wie oft erneuere ich meine IT, das ist völlig unabhängig von BIM. Und da sollte man diese Systeme, da habe ich auch mal, gibt es ein paar Sachen, die Sicherheit spielt eine Riesenrolle, die Performance ist nicht das Einzige, aber man kann eigentlich sagen, wenn man BIM jetzt mit CAD-Software assoziiert, dass die CAD-Software, die Sie nutzen alle in Ihren Büros, de facto wahrscheinlich von den Herstellern gepusht, IFC unterstützt als Austauschformat und somit in der Lage ist, das abzubilden. Das heißt, die Hardware, die Sie kaufen, spezifizieren Sie eh für die BIM-Prozesse, sowieso schon. Genau. Gibt es noch ein bisschen Feinheiten, aber also Ihre Hardware ist, wenn man so will, BIM-fähig. Ist jetzt mehr davor, derjenige, der vielleicht noch nicht so ganz da.
Also durch die Einführung von BIM entstehen ja neue Berufsfelder. Ne? Also ich merke das also, der klassische Bauzeichner, habe ich ja gerade schon gesagt, das wird eigentlich ein Modellierer. Das merke ich also bei den Praktikanten. Was passiert da noch mehr? Ne? Also was sind denn so die klassischen BIM-Rollen in den Büros, die wir abbilden könnten oder sollten?
Die Frage, ob es ein neues Berufsbild ist, jetzt Beispiel des Bauzeichners, oder ob sich das Berufsbild halt wandelt. Das ist für mich so ein bisschen die Frage. Natürlich entstehen neue Jobs, aber der Bauzeichner ist ein gutes Beispiel. Von der Zeichnung zum Modellierer, da gibt es natürlich in den BIM-Prozessen, weil sie kommen nicht aus der EU oder gar aus Deutschland, da gibt es so klassische BIM-Rollen. Ich würde nach jetzt vielen Jahren in den Prozessen sagen, die meisten davon durch die HOI und durch unsere Kammern auch geregelt, Rollen, die da drin sind, Koordination, Beratungen des Bauherren, gehen eigentlich in unserer Rolle auf. Und deswegen sehe ich auch die Architektenrolle als eine ganz maßgebliche, quasi vergleichbar mit diesem BIM-Gesamtkoordinator. Aber es passiert natürlich das, was vor Jahren auch schon passiert ist mit irgendwelchen Projektsteuerern, die sagen, ja, wenn du mich als BIM-Manager da drin hast, dann läuft das Ding. Und das ist etwas, was wir auch hier in unserer Ad-Hoc-Arbeitsgruppe und mit den anderen Kammern natürlich versuchen zu beleuchten. Jetzt der nächste Schritt nach der Implementierung wäre ja so BIM und HOI. Wie kompatibel ist das? Mhm. Das ist eine ganz spannende Sache. Und ich bin so der Meinung, wir sollten versuchen, möglichst ohne neue Jobs rauszukommen. Ganz einfach, warum? Weil dann wird es teurer. Und es soll ja effizienter und billiger werden.
Und das ist ja die Frage, ob wir dann mehr Honorar kriegen. Ne? Also ich damals, als vor, ich sag mal, 20 oder 25 Jahren, als CAD eingeführt worden ist, ja, kann ich mich daran erinnern, hat mein damaliger Chef gesagt, oh, das ist zu kompliziert, die Computer werden wieder abgeschafft.
Ja.
Und das kann ja keiner bezahlen oder kriegen wir kein Geld für.
Ja, ist nicht passiert, ne?
Ist nicht passiert. Und das wird bei BIM zum großen Teil auch so passieren, denke ich. Ne? Es sei denn, man übernimmt vielleicht die Rolle des BIM-Managers. Ne? Also,
ja, also es gibt sinnvolle Rollen, die diese Prozesse regeln. Und der eine ist verantwortlich für sein eigenes Modell und der andere für alle Modelle und so weiter. Aber da muss man gucken in der HOI, wer ist denn verantwortlich für den Inhalt, ne? Die Planung, den Stand, die Koordination, das Übereinanderlegen, die Fehler zumindest anzumerken. Man muss nicht immer alles selber richten, aber das im Blick zu behalten. Und da ist die Methode da wirklich ein total dankbares Vehikel, muss man wirklich sagen, ja, weil ich halt eben nicht verschiedene Dokumente und Medien prüfen muss, PDFs, E-Mails, Telefonate, Zeichnungen, CAD-Dateien etc., sondern ich kann halt modellbasiert auch sogar meine eigene Qualität prüfen und sagen, hey, ich habe euch das doch alles geschickt und ist da in diesem Common Data Environment zum Termin Nummer 3 hochgeladen worden.
Und ich gucke mal gerade auf die Zeit. Wir haben ja noch einen Gast.
Ja, Sauer. Wollte ich auch sagen. Der Herr Sauer, ja, ist auch noch
sofort kommen lassen. Vielleicht können wir die eine Frage zusammennehmen. Ich habe eine Frage. Was sind die häufigsten Bedenken beim BIM? Was hast du für Erfahrung oder was hat Herr Sauer für Erfahrung? Vielleicht du noch ganz kurz und dann Michael Sauer.
Also die größte Sorge ist, dass wahnsinnig kompliziert ist. Und das liegt einfach an der Fülle an Begrifflichkeiten, an Büchern, an Studien, an Websites, an Talks und so weiter. Und das ist nicht alles synchron, sondern es verwirrt halt einfach. Und da ist die Sorge, wie der Chef damals, der den Mainframe oder was es war, dann mit der CAD-Software wieder aus dem Fenster geschmissen hat, dass sich das mit einem wahnsinnigen Kostenaufwand nicht lohnt zu machen.
Ja.
Das ist meine Erfahrung, dass das eine der Hauptsorgen ist.
Ja, es gibt auch zu viele Schriften, zu viele Kommentare, die so kompliziert sind.
Das ist der Grund, warum diese Sorge
da ist. Ich kann auch gar nicht mehr lesen, weil es gibt zu viel.
Und man muss es drüber nachdenken, aber ja, sie ist unberechtigt, würde ich sagen.
Ja. Ja, Herr Sauer, wie ist denn bei Ihnen die Einschätzung?
Ja, also würde ich mich anschließen der Position und das, was Herr Fleischmann am Anfang schon sagte, ich glaube, im Moment ist einfach auch eine wahnsinnige Hürde, dass ich, wenn ein Planungsteam brauche, in dem einfach alle wirklich BIM dann auch leben und damit arbeiten, weil es gibt nichts Blöderes, als wenn Sie dann zwei Planungsbüros im Team haben, die das können und der Rest sagt, nee, ist nicht. Also dann macht BIM überhaupt keinen Sinn. Und ich glaube, das ist im Moment wirklich noch eine Riesenhürde, da überhaupt Planungspartner zu finden, Gebäudetechnik, Tragwerksplanung und so, die das auch wirklich dann auch angehen und dass man da gemeinsam dran arbeitet.
Das ist auch was, was wir in dieser HAI-Arbeitsgruppe versuchen zu adressieren. Es gibt eben nicht diesen reinen, traditionell klassischen Prozess und den reinen BIM-Prozess, sondern halt diese Mischform. Und die sind immer wahnsinnig anstrengend. Ich kann das jetzt ja aus der Lehre digital und Präsenz, das wird irgendwie wahnsinnig schwierig, wenn man das eine macht oder das andere, das funktioniert ganz gut. Und wir müssen uns dem aber stellen, weil es ist halt ein Transition, sagt man im Englischen, so ein Übergang. Ich kann das ja auch nicht einfordern von irgendwem, dass der das dann halt macht. Aber wir müssen da mit den Kammern auch sehr klar sein. Zum Beispiel, ein Beispiel? Also eine Zeichnung zu erstellen, ist in dem klassischen Prozess vielleicht ein Standardarbeitsschritt, der in die Grundleistung vielleicht gehört. Wohingegen, Beispiel, 3 von 5 Fachplanern sagen, ich will jetzt immer Zeichnung haben, die du mir erstellst, vermaßt händisch natürlich auch mit Maßketten, damit ich lesen kann und beschriftest und so weiter. Da ist auf einmal das, was vorher Grundleistung war, irgendwie eher eine besondere Leistung. Also im BIM-Prozess verschieben sich Grund- und besondere Leistung einfach dadurch, dass eine ganz andere Prozesse dem zugrunde liegen. Und das ist wirklich dann im Detail ziemlich tricky.
Also wir machen die Erfahrung, dass jetzt tatsächlich die Fachingenieure jetzt aufholen und fordern bei uns ein IFC an, ja, weil die ja zum großen Teil ja schon komplett am Modell arbeiten. Und wenn nicht, machen sie es ja selber. Ne? So, also die Erfahrung haben wir schon. Das vielleicht eben zu Michael Sauer nochmal, was ist das BIM-Cluster der Architektenkammer oder welche Intention steckt dahinter?
Ja, das BIM-Cluster Niedersachsen wurde 2018 gegründet. Da sind aktuell 26 verschiedene Interessenvertretungen drin, also auch die Ingenieurkammer, es ist der Bund der Bauindustrie, die öffentlichen Auftraggeber auf kommunaler Landesebene sind dort vertreten. Und es geht einfach um Erfahrungsaustausch, die verschiedenen Interessen zu beleuchten. Und wie das eben auch schon anklang, es gibt wahnsinnig viel Literatur. Es ist immer noch im Werden, sage ich mal, Standards zu etablieren und da einfach alle Akteure gleichmäßig zu Wort kommen zu lassen, dass halt nicht beispielsweise, was ja vielfach von der Bauindustrie schon da ist, dass man sich bestimmte Bauteile, Einrichtungsgegenstände schon die ganzen Objekte runterladen kann. Wenn ich dann wieder an die öffentliche Hand denke, produktneutrale Ausschreibung, in welcher Leistungsphase bin ich gerade? Also dass halt da einfach ein ausgewogenes Verhältnis entsteht der Interessen. Und die Federführung liegt beim Wirtschaftsministerium. Der Staatssekretär Muhle hat dort die Schirmherrschaft übernommen. Und es ist einfach spannend, dass landesweit halt die relevanten Akteure an einem Tisch sitzen und miteinander sprechen, wie man diesen Prozess konstruktiv weiter gestalten kann.
Ist denn schon bei Vergabeverfahren die Verpflichtung teilweise, dass BIM gefordert wird?
Also in meiner Wahrnehmung ja. Es wird jetzt vor allen Dingen, nimmt es zu. Also wenn man sich aktuell Ausschreibungen anschaut, kommt immer mal wieder und das zunehmend die Anforderungen hier, wie sieht es mit BIM aus? Da hatten wir auch ein Treffen dazu. Und ich meine, da ist ja jetzt einfach das große Problem. Es gibt wahnsinnig viele Büros, die einfach noch keine Projekte BIM-mäßig komplett umgesetzt haben. Das heißt, es geht da einfach darum, jetzt in dieser Transformationsphase einfach die Hürde niederschwellig anzusetzen. Ne? Nicht, dass ich da... Aber das ist ja im Grunde genommen das Gleiche, was ich generell in Vergabeverfahren habe. Wenn ich da reinschreibe, 5 Schulen in den letzten 3 Jahren, dann schließe ich einen wahnsinnigen Bewerberkreis aus. Und genauso wäre es natürlich bei BIM, wenn ich da fordere, du musst 3 abgeschlossene Projekte in BIM nachweisen, um überhaupt an dem Verfahren teilnehmen zu können. Das heißt also gerade jetzt kurzfristig, denke ich, muss es darum gehen, die Eignungskriterien sehr niederschwellig anzusetzen, dass man vielleicht sagt, Ist ja aber eh schon Standard. Es ist eine BIM-fähige Software vorhanden. Es gibt vielleicht bestimmte Qualifizierungen, die das Büro nachweisen kann in Form von Fortbildung. Und vor allen Dingen, wenn es dann um die Wertungskriterien vielleicht auch geht, zu sagen, es findet eine Trennung zwischen Projektgröße und BIM-Erfahrung jetzt in dieser Übergangsphase statt, weil ich glaube, das fällt einem ja dann auch auf die Füße, ne? Vielleicht habe ich schon mal im Kleinen für mich auch nur mit einem kleinen Planungsteam was in BIM gemacht, habe es aber noch nicht in einem großen 20 Millionen Schulbau umgesetzt. Und wenn ich das natürlich miteinander als Wertungskriterium verknüpfe, habe ich natürlich wieder genauso das Problem, dass etliche Büros das einfach nicht dann nachweisen können.
Wenn ich da auch was noch mal kurz zu sagen darf, ja, auch in den Büros, und wir hatten auch Vergabeverfahren, also wo das gefordert wurde, und da ist ja mal die Frage, was kostet das jetzt, ne? Und das ist auch einer der Gründe, warum wir da in dieser Gruppe jetzt über uns so Gedanken machen über die HOAI. Und ich kann denjenigen, die hier mit Nein geantwortet haben, die jetzt vielleicht sagen, oh, die anderen haben schon so einen Vorsprung oder so, sagen, also alles, was ich da an auch großen Büros gesehen habe, mit denen wir kooperiert haben, und das war vor 4 Jahren oder so, dass ich da gestartet bin bei dem Architekturbüro, da hatten wir noch gar nichts. Und wir sind dann reingestartet, wir haben erstmal bei Projekten auch mitgemacht, sagen wir nehmen jetzt noch nicht so die zentrale Rolle hier ein, aber wir glauben, mitspielen zu können und liefern jetzt Modelle. Und das war auch gut koordiniert. Aber was ich im Großen und Ganzen gesehen habe, ist, ob 10 oder 5 Jahre, ob 3 oder 4 Projekte, im Großen und Ganzen keine wirkliche BIM-Planung im klassischen Sinne, sondern was hier auch gesagt wurde, maximal haben die Leute IFC-Modelle irgendwie ausgetauscht. Das ist schon so das Synonym für, ja, ich kann das alles. Und dem ist halt eben nicht so. Man muss saubere Informationsanforderungen aufsetzen. Was kriege ich in welchem Modell wann? Man muss einen BIM-Abwicklungsplan, das ist letztendlich ein Rahmenterminplan für diese digitalen Geschichten, aufsetzen und sagen, wann liefert wer was. Und dann müssen die Modelle auf diese Qualitäten auch geprüft werden von jedem selber, von seinen Modellen und für gesamtheitlich, für wenn es mehrere sind, und dann auch ein bisschen verteilt werden. Wenn die eine Säule tragend ist und die andere nicht, dann ist ja nicht automatisch die Tragende falsch, sondern wir müssen halt uns entscheiden als Team, wie lösen wir das jetzt, diese Konflikte. Und das ist der Job von uns als Architekten, genau dieses Planungs, sag ich mal, Orchester zu dirigieren. Und die Methode stimmt und sie funktioniert auch. Das müssen wir nicht als deutsche Prüfungsinstanz hier nochmal auf die Waagschale legen. Was wir müssen, ist das natürlich in Einklang bringen mit unserer Honorargeschichte. Und das ist so ein bisschen der schwierige Teil. Aber haben Sie keine Angst zu sagen und schnell zu sagen, ich mache da mit. Und nehmen Sie auch, seien Sie da auch ehrlich und sagen, Mensch, ich mache das jetzt zum ersten Mal und bin aber bereit, hier Modelle beizusteuern. Na klar, ein paar Grundlagen sollten Sie schon haben, das ist ja so ein bisschen wilder Westen. Aber dann finden sich meistens auch Partner, mit denen man auch schon lange Jahre gearbeitet hat, bei uns war das Laborplaner zum Beispiel oder so, die dann einfach sagen, Mensch, ich bin da schon ziemlich sattelfest und mit denen kann man dann halt sich eher mal austauschen und muss nicht immer direkt die Hose runterlassen und wird dann Pranger gestellt, wenn mal was nicht funktioniert. Und so wächst man da auch schnell rein.
Das finde ich wirklich nochmal einen ganz wichtigen Punkt. Das ist auch eine der Thesen des BIM-Clusters, wirklich zu sagen, um BIM anzuwenden, muss man nicht schon vorher im Büro komplett bimisiert sein, wurde das tituliert, weil es ist wirklich, glaube ich, so, man muss es einfach in kleinen Schritten ausprobieren, man macht seine Fehler, man lernt dazu und wie Sie es schon richtig gesagt haben, vielfach beschränkte sich dann überhaupt erstmal auf den Austausch von IFC-Modellen und kann ich nur unterstreichen.
Da sollte man, aber da kann man sattelfest werden, ohne dass man in BIM-Prozessen drin ist. Hey, ich klicke jetzt nicht mehr auf PDF oder DWG exportieren und ich gewinne damit eine wahnsinnige Freiheit, nämlich es gibt keine Layer mehr oder so, gibt es zwar noch, aber ich muss nicht mehr Striche legen und es gibt keine Lücken mehr von 0,000 irgendwas, kennt jeder von uns. Das ist alles weg. Und wenn ich ein Fenster verschiebe, dann verschiebt sich das halt, dann ist das halt verschoben. Ich verschiebe nicht mehr Linien.
Die Kammer hat ja schon Fortbildungen gemacht für BIM. Ist es sinnvoll oder wird das gefordert von der öffentlichen Hand, dass man irgendwie einen Nachweis hat, dass man eine Qualifikation nachweisen kann, dass man BIM gelernt hat, dass man BIM kann? Also damals beim CAD war es nicht so, ne? Und jeder macht CAD.
War vielleicht ein Fehler. Aber,
vielleicht, aber.
Im Großen und Ganzen, also wenn ich da, Herr Sauer hat da bestimmt auch was.
Nee, gerne, fangen Sie erstmal an, Herr Forscher.
Das ist, kann man leicht begründen mit dieser Unsicherheit, die da ist. Die ist ja nicht nur auf unserer Seite da als Planer. Die ist ja auch von Seiten der Auftraggeber da. Und natürlich schafft das eine gewisse Sicherheit, wenn ich sage, da bewerben sich 10 Büros oder 15 oder sowas und alle, die Hälfte sagt, sie können es. Und von denen sagt ein Büro, ich habe hier noch das Zertifikat. So. Die Kammern haben so ein bisschen meines Erachtens was verschlafen, was das Zertifizierungsthema angeht, aber sie haben da jetzt ja aufgeholt. Es gibt ja den BIM-Standard deutscher Architekten und Ingenieure von der BAK, da kommt jetzt was, also dass auch wir einen spezifischen Standard vielleicht von Architektenseite haben. Und da habe ich, bin hier direkt nebenan vom BLB, in der Hauptniederlassung, wird es so sein, dass dieser BIM, diese Zertifizierung, wenn man so will, es erlaubt, sich für eben öffentliche Ausschreibungen doch da zu bewerben, und das wird dementsprechend auch honoriert. Also es wird schon anerkannt als eine wirklich vernünftige Fortbildung. Denn der Building Smart, gibt es ja auch Zertifizierung, ist auch gut, aber sehr offen. Es ist für einen Tiefbau, für einen Hochbau, kann überall angepasst werden. Und das ist halt so das bisschen das Schwierige dabei. Also nochmal, ich glaube, eine Zertifizierung macht auf jeden Fall Sinn. Sie einfach aus einem betriebswirtschaftlichen Betrachtung, einfach um Sicherheit bei der Bauherrenseite zu schaffen und gleichzeitig, wenn ich gerade starte, um auch mal das alles, was ich vielleicht noch nicht kenne, auch gelernt und gesehen zu haben. Es ersetzt aber nicht die Drecksarbeit, nämlich die eigenen Prozesse und alles umzustellen und auch handlungsfähig zu sein. Das betrifft aber jede Zertifizierung, ob das jetzt...
Müsste jeder Mitarbeiter zertifiziert sein, oder würde das reichen, wenn das Büro zertifiziert ist und man schult die Mitarbeiter selber weiter? Ich meine, man kann ja nicht...
Ja, das ist, so. Ist natürlich... also ich sag mal, das ist natürlich Quatsch, dass jeder Mitarbeiter zertifiziert ist, weil das können wir uns... Wir gucken, ich habe die gerade mal so ein bisschen recherchiert. Man redet hier in der Basics-Geschichte von 1.000 bis 2.000 Euro pro Person. Genau. Jetzt ein 10-Mann-Büro habe 20.000 Euro, nur damit ich so einen Lappen in der Hand habe. Also reicht ja, wenn, sage ich mal, Projektleiter zum Beispiel reingehen oder auch die Geschäftsführung sich das vielleicht mal gönnt. Mhm. Die Leute, die kommen, das ist so ein bisschen meine Hoffnung oder mein Job auch hier, die werden schon mit diesen Prozessen schon so ein bisschen betraut sein, so wie das mit der CAD ja im Prinzip auch war. Das heißt, dann muss man nicht alles neu erzählen. Und Ulrich, wie du sagtest, wenn ich sage, hey, bei uns im Büro wird modellbasiert gearbeitet, dann ist das attraktiv für den Nachwuchs. Das ist nicht attraktiv, zu sagen, bei mir kannst du Pläne schuppen. Und dann kann, wenn der Rahmen stimmt, jemand, der, wie du sagtest, im Schulpraktikum ist, auch nach 2 Wochen Modelle erstellen. Er weiß vielleicht nicht, warum, wieso, weshalb, aber macht Spaß. Und das ist eigentlich die wichtigste Kombo. Und natürlich braucht derjenige, der diese Modelle baut, wenn er eine gute Anleitung, guten Rahmen hat, nicht eine BIM-Zertifizierung. Und das hilft auch nicht bei der Akquise.
So, ich weiß nicht, wie viel Zeit ist. Ja, an der Stelle wollte ich nicht unterbrechen gerade, denn das war jetzt wirklich spannend. Wir sind 4 Minuten drüber. Es hat sich aber auch noch keiner der Teilnehmenden abgemeldet. Das heißt, ich würde sagen, wir können ruhig das jetzt noch ein bisschen laufen lassen. Genau, die nachfolgenden Sendungen verzögern sich um so und so viele Minuten. Nein, wir können gerne anbieten, dass wir gleich nach dem offiziellen Abschluss dann nochmal in eine Runde gehen. Es gab auch eine Frage.
Ja, unbedingt. Also mich interessieren auch hier die Fragen aus der Hörerschaft. Ich meine, Cappuccino kann ich ja sonst auch alleine trinken.
Genau, aber dafür ist es gedacht. Und dass wir dann jetzt quasi diesen aufgenommenen Teil abschließen gleich, wenn du dann noch das Schlusswort übernimmst, Ulrich. Und danach, wer drin bleiben will, ist auf jeden Fall herzlich eingeladen. Wenn es alle sind, umso besser. Aber dann würden wir gleich in die Schlussphase gehen, in die offizielle. Und dann wird die Aufnahme auch eingestellt.
Gut, und dann mache ich jetzt den offiziellen Abschluss. Ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr dabei wart. Dann muss ich sagen, ich habe mal nachgeschaut. Wir haben 90 Zuschaltungen. Das ist auch eine ganze Menge dafür, dass wir Osterferien haben. Ja, und der nächste Kammer Cappuccino ist dann am 5. Mai. Diesmal mit Robert Marlow wieder und mit Harald Kiefer. Und dann geht es um die Wettbewerbe und Vergaben. Dann, so, wenn jetzt noch einer Fragen hat, der kann drin bleiben.
Ja, und für alle, die weg müssen, ich hatte es angedroht, mich interessiert das einfach, was die Leute beschäftigt. Jeder kann mich gerne auch kontaktieren und versuche auch so ein BIM-Institut aufzubauen, aber dafür muss ich erstmal wissen, wo der Schuh drückt bei den anderen Büros. und biete halt an, mit einer Stunde mit mir zu quatschen, wer Lust hat, da mehr zu erfahren.